Um Körper geht es heute im Lokalmagazin im weitesten Sinne. Und wir haben einen neuen Körper jetzt im Studio. Zu Gast ist hier Dr. Ernst Zeidel vom Museum der Universität Tübingen. Hallo, willkommen.
Hallo, schönen guten Morgen. Grüß
dich. Schönen guten Morgen. Wir haben eben ja schon die Begehung, die Besichtigung der Ausstellung gehört und werden jetzt uns ein bisschen von den Objekten in Richtung der Analyse begeben. Aber zuerst mal zu Ihrer Person. Sie sind Direktor des Universitätsmuseums, ja?
Ich glaube, wenn es den Titel dabei gäbe, Direktor, wäre wahrscheinlich auch meine Gehaltsklasse eine andere.
Wie nennt man das dann?
Das nennt man einfach nur Leiter des Museums der Uni Tübingen.
Und wie sind Sie dazu gekommen? Sie sind jetzt ein knappes Jahr im Amt und haben sich darauf beworben oder die haben Sie gerufen?
Nein, ich habe mich tatsächlich darauf beworben. Ich war ja schon mal in Tübingen, ich war Assistent am Kunsthistorischen Institut von 99 bis 2003 oder 4, wo ich mich auch habilitierte, allerdings über ein architekturgeschichtliches Thema. Und bin dann mit kleinen Zwischenstopps nach Stuttgart gekommen, ins Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Da habe ich verschiedene Ausstellungen mitkuratiert, unter anderem die letzte zu dem NS-Hetzfilm Jud Süß. Oder auch über so extrem spannende Themen wie das Bausparen in Baden-Württemberg. Genau, ich habe auch zuerst gelacht, als ich das machen sollte. Allerdings ist das Interessante daran gewesen, dass man sich eben sehr, wie soll ich sagen, mehrdimensionale Gedanken machen muss, wie man denn so ein Thema für eine Ausstellung aufbereitet. Und das ist eben das, was ich da auch gelernt habe, beziehungsweise auch extrem spannend fand an dieser Arbeit, dass man eben über die Arbeit in einem Kunstmuseum beispielsweise, um das mal flapsig oder platt zu sagen, wo man Bilder an die Wand hängt, jetzt mache ich mir wahrscheinlich keine Freunde in der eigenen Disziplin, aber bei so komplexen sozialgeschichtlichen oder historischen Themen ist es eben so, dass man auch von der Inszenierung der Ausstellung wesentlich vielschichtiger denken muss. Und das ist gleichzeitig auch das Spannende an dieser Geschichte. Und das war vielleicht auch das, was mich dann für diese Stelle hier am Museum der Universität zusätzlich noch qualifiziert hat.
Wie sind Sie da vorgegangen? Sie haben sich beworben oder wie ist es da abgelaufen?
Ja, ich habe mich beworben, ganz klar. Ich wohnte auch in Stuttgart und habe mich dann eben einfach beworben. Das Museum ist ja im Grunde immer noch in seiner Gründungsphase. Es gibt noch keine verabschiedete Satzung oder Verwaltungsregelung. Meine Vorgängerin Anke Thiesen ist ja nun Professorin am Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft hier am Schloss.
Ist ja nicht weit weg dann?
Das ist nicht weit weg. Ich habe auch einen hervorragenden Kontakt zu ihr. Und sie hat quasi schon die konzeptuellen Weichen gestellt für dieses MUT. Und natürlich, wir sind dabei, das Ganze aufzubauen.
Woran liegt es, dass die Sammlungen und die Räumlichkeiten gibt es ja schon ewig? Was war davor? Einfach nur ein Aufbewahren und Ausstellen und ohne Konzept?
Nein, so kann man das nicht sehen. Man muss da differenzieren. Sie denken jetzt wahrscheinlich an das Schlossmuseum. Das Museum Schloss Hohen Tübingen. Das ist aber eigentlich nur ein Bruchteil der Sammlungen der Universität. Das sind noch nicht mal alle kulturwissenschaftlichen, archäologischen Sammlungen. Das ist eben nur ein Teilbereich der Sammlungen derjenigen Fächer, die sich auf dem Schloss auch als Institute befinden. Es gibt ja darüber hinaus noch in der Kulturwissenschaft beispielsweise die grafische Sammlung am Kunsthistorischen Institut, die in der alten UB im Bonatzbau untergebracht ist, oder die Sammlung der Musikinstrumente. Aber weit, weit, weit darüber hinaus gibt es natürlich noch die vielen anderen Sammlungen, beispielsweise eine der interessantesten, größten paläontologischen Sammlungen, eben die der Paläontologie. Oder die Mineralogie, denke ich jetzt gerade mal, dann gibt es ein Computermuseum, dann gibt es natürlich Aufbewahrungen, Sammlungen im weiteren Sinn in den Kliniken, in der Augenklinik, in der Zahnklinik und solche Geschichten. Natürlich auch zu denken an die Anatomie, eine wunderbare Sammlung hier. All diese Dinge sind, oder das ist auch das Ziel des neu gegründeten MUT, sollen konzeptionell zusammengefasst, wie auch immer, organisatorisch professionalisiert werden. Ein Aspekt ist beispielsweise die Herstellung einer Inventarisationsdatenbank. Ein riesiges Projekt, muss man sagen. Man hat gar nicht die, Anführungszeichen, die Manpower dafür, all diese Dinge zu inventarisieren. Also es ist sozusagen eine neue Konzeption eines übergeordneten Museums der Universität, weil man sich dessen bewusst ist, dass gerade Tübingen mit seinen über 530 Jahre alten Sammlungen, die im Gegensatz zu anderen großen Universitätssammlungen nie zerstört wurden und über einige weltweite Superlative verfügen, dass diese Sammlungen eben stärker der Öffentlichkeit präsentiert werden sollten und dass diese Sammlung auch Funde beherbergen, mit denen man ein bisschen mehr auch für die Universität und auch die Stadt Tübingen wuchern sollte.
Wie gehen Sie da weiter vor? Ist das ein wie viele Stücke sind es denn? Das sind ja Millionen von Stücke und da muss man sich ja auch wahrscheinlich einen genauen Plan dann machen.
Ja, also wenn ich die Aufgabenstellung, die vor mir liegt, anschaue, dann wird man schon auch ein bisschen schummerig manchmal, das muss ich tatsächlich zugeben. Aber man muss ja pragmatisch und auch realistisch sein. Man muss ja immer sozusagen als nächstes das ansteuern, was man vielleicht umsetzen kann, wenn man sich in einem Aufbau befindet. Wir sind zum Beispiel jetzt vor dieser Ausstellung 6 Wochen vorher noch umgezogen in neue Büroräume, weil das MOT selbst, also nicht die einzelnen Sammlungen an den Uni-Instituten, sondern das MOT selbst nur über ein Büro verfügte. Dann haben wir jetzt mehrere Büros. Ich habe im Sommer ein wissenschaftliches Volontariat besetzt, eine neue Stelle. Die Hiwi-Stellen müssen aufgestockt werden, damit man einfach eine Arbeitsgrundlage überhaupt schaffen kann oder schafft. So, dann haben wir jetzt dieses große Jahresthema Körperwissen in den Mittelpunkt unserer Arbeit gestellt. Man muss ja auch immer wieder, das wird auch sehr stark der Öffentlichkeit erwartet, eben raustreten, um Präsenz zu zeigen und auch sozusagen Aktivitäten anzustellen, um sozusagen Spuren zu hinterlassen. Und das war eben eines unserer Projekte, ist eben dieses Jahresthema zum Körper. Und dann werden wir im nächsten Jahr eine Kooperation mit dem Stadtmuseum und der evangelischen Theologie machen. Nächstes Jahr hat Philipp Melanchthon seinen 450. Todestag. Dazu werden wir in Kooperation eben eine Ausstellung auch planen, wieder ein Studium Generale zu diesem Thema machen und gleichzeitig versuchen, die Inventarisationsdatenbanken ein wenig zu koordinieren. Es gibt ja sehr heterogene Interessen bzw. Vorstellungen, was diese leisten sollen. Es sind ja auch sehr heterogene Fächer und Sammlungen. Also es ist sehr, sehr viel Arbeit, aber das Ganze macht natürlich auch extrem Spaß, weil man was aufbauen kann.
Fühlen Sie sich da ausreichend unterstützt von der Universitätsleitung und auch von den ganzen Teilfächerkuratoren? Oder auf was für Probleme stoßen Sie da?
Also zum ersten Teil der Frage, ich fühle mich sehr gut unterstützt von der Universitätsleitung. Und natürlich war das am Anfang dieser Konstruktion vielleicht noch ein größeres Problem, dass auch Ängste existierten, dass man vielleicht den einzelnen Sammlungen, den einzelnen Instituten Sammlungen wegnehmen könnte oder solche Dinge. Aber ich glaube, diese Ängste haben wir mittlerweile schon abgebaut, denn das Spezifische an Universitätssammlungen ist eben diese historische, auch wissenschaftliche, enge Verknüpfung mit den jeweiligen Lehrinstituten. Also die Objekte wurden ja nicht zum Spaß angeschafft, sondern sie waren immer Teil der Lehre, dass man so quasi originalen Betrachtungen, Übungen abgehalten hat oder dass es einfach Objekte sind, an denen Mediziner Operationen geübt haben und solche Geschichten. Das heißt, diese enge Verknüpfung zwischen Instituten und Sammlungen muss natürlich gerade in der Universität schon auch erhalten bleiben. Und ich glaube, das haben wir schon den Kolleginnen und Kollegen der verschiedenen Institute mittlerweile schon vermitteln können.
Soweit zu den Aufgaben des Leiters des Universitätsmuseums. Aktuelle Ausstellung dort oben auf dem Schloss in den Räumen. Erkenntnis zwischen Eros und Ekel. Wie sind Sie eigentlich auf den Titel gekommen?
Ja, es ist natürlich, man bereitet so etwas vor, überlegt sich, brainstormt auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Nachdem es darum ging, grundsätzlich heterogenste Objekte aus verschiedenen Universitätssammlungen zusammenzuführen, musste natürlich auch der Aspekt der Erkenntnis, der Forschung, des Wissens dringend mit hinein. Dann im Laufe der Arbeit haben wir dann auch gesehen, dass sozusagen die Bandbreite dessen, was uns da angeboten wird aus den verschiedenen Sammlungen, extrem groß ist und dass man sozusagen zwischen, wenn Sie bei dieser Einspielung, dieser Führung durch die Ausstellung so ein Titelblatt einer Zeitschrift Twen zum Beispiel aus den empirischen Kulturwissenschaften sehen mit diesem libertinären Umgang mit Geschlechtlichkeit, Sexualität und solchen Dingen, dann diesen Titelblättern und dann haben Sie den Aspekt des Eros natürlich immer dabei. Wie spiegelt sie eine Zeit bildhaft in Medien? Auf der anderen Seite haben Sie natürlich auch historische Objekte, Geräte aus der Medizin, die einem schon ein bisschen auch den Schauer den Rücken runtertreiben, wenn man zum Beispiel an das Trepanationsbesteck denkt. Das sind Bohrer und verschiedene Sägen und solche Sachen, mit denen man schon in der Frühneuzeit, Spätmittelalter Köpfe geöffnet hat, was nicht selten seinen Zweck verfehlt hat, weil nämlich die Patienten gestorben sind. Also das sind schon auch völlig andere Perspektiven auf den Körper und deshalb haben wir diese große Bandbreite zwischen Eros und Ekel aufgemacht.
Wie sind Sie am Anfang vorgegangen? Wie sind Sie überhaupt auf das Thema gekommen? Körperwissen, was war da die Ausgangssituation?
Ja, das ist ein sehr banaler Grund oder ein sehr praktischer Grund, dass die Neukonstruktion des MUT, des Museums der Uni Tübingen, verfügt nicht oder noch nicht über einen temporären Ausstellungsraum. Unser Ziel ist natürlich, oder ein Leitmotiv dieses Konzeptes des MUT ist die forschende Ausstellung, neue Perspektiven auf bestimmte Artefakte der Wissenschafts- und Forschungs- und Lehrgeschichte an der Universität zu öffnen. Und das könnte man am besten in temporären Ausstellungen, in Wechselausstellungen erfüllen, mit den jeweiligen Publikationen begleitend. Und nun gibt es eben keinen Saal für diese Ausstellungen, aber es gibt am Schloss Hohen Tübingen, im Museum des Schlosses Hohen Tübingen, eben diesen großen, schönen Rittersaal mit der Abgusssammlung der klassischen Archäologie. Und diese Abgüsse, die ja auch Artefakte der Universitätslehrenforschung sind, seit dem 19. Jahrhundert, die Abgüsse sind vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass es eben, sagen wir mal, zu 95% Körper sind, nicht selten nackt, eben klassische Archäologie und Antike. Das heißt, hier haben wir schon ein gewisses Ambiente, eine Umgebung, die quasi die Anregung gegeben hat, dieses Thema Körper, wie es in anderen Fächern eben auch betrachtet wird, einmal in den Mittelpunkt dieser Schau zu stellen. Vielleicht ergänzend noch dazu, rein ausstellungstechnisch oder museologisch ist es natürlich eine kleine Sünde, die Umgebung eines Saales den darin bereits existierenden Objekten nur noch als Hintergrund, als Folie für eine neue Ausstellung zu nehmen, weil man immer exakt zwischen ausgestelltem Objekt und seiner Inszenierung trennen sollte. Aber andererseits dachte ich mir, wieso sollten wir nicht einfach mal dieses Experiment wagen und völlig neue Objektlage in diesen Saal mit den Abgüssen implantieren, um so auch gerade aus diesen Reibungen, die da so entstehen, mehr oder weniger bewusst ein paar Funken der Erkenntnis auch zu schlagen, wenn ich das so sagen darf. Beispielsweise haben wir einen in der Abteilung Körperpolitik sogenannten Zigeunerschädel aus Rumänien. Da ist auch beschriftet mit Zigeuner oben auf der Stirn. Das steht in einer Vitrine und das Interessante ist, das haben wir überhaupt so nicht geplant, das entdeckt man dann, wenn die Ausstellung fertig ist, dass just dahinter, hinter dieser Glasvitrine, auf einem Sockel an der Wand der Abguss des antiken Kopfes von Alexander dem Großen ist, der immer aus Makedonien beispielsweise stammt. Also hier haben sie sozusagen, dem Besucher der Ausstellung wird immer wieder bewusst gemacht, wie sehr sein eigener Blick auf den Körper oder Teile des Körpers oder wie das Ganze eben sozial, kulturell bedingt abhängig ist oder von dem Kontext jeweils oder auch historisch eben abhängig ist und sozusagen wie sein eigener Blick auch sehr subjektiv ist auf die eigene Wahrnehmung des Körpers.
Hätten Sie überhaupt eine andere Wahl gehabt, als denn das im Rittersaal zu machen?
Naja, das kommt darauf an, wie man das Konzept der Ausstellung eigentlich auch plant. Es gibt natürlich schon auch andere große Räume der Universität. Allerdings hat das Museum Schloss Hohentübingen natürlich den Vorteil, dass sie dort bereits die Infrastruktur eines Museums haben, mit Museumskasse, Museumsshop und solchen Dingen. Sie haben Aufsichtspersonal, sie haben auch wunderbare Mitarbeiter, die auch Führungen machen können, die sich auch auf neue Themen einstellen können, die Führungen für Schüler vorbereiten zu verschiedenen Themen der Biologie oder Geschichte. So etwas hätten sie bei jedem anderen Saal nicht. Und man kann immer versuchen, auf andere Räume der Stadt auch vielleicht auszuweichen. Aber hier haben sie dann ein wesentlich größeres technisches Problem, da sie eben einfach diese museale Infrastruktur erst noch zusätzlich organisieren müssen.
Jetzt gibt es ja so dermaßen viele Facetten und Blicke, Varianten auf den menschlichen Körper. Wie haben Sie dann Ihre 7 Kategorien gefunden? Wie haben Sie da die Einteilung vorgenommen?
Ich habe mich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammengesetzt und wir haben ganz stark gebrainstormt. Also klar war von Anfang an, dass wir auf keinen Fall die Abteilungen nach, sagen wir mal, Fakultäten der Universität oder Forschungsrichtungen strukturieren wollten. Also das erschien uns von vornherein ausgeschlossen, das erschien uns langweilig zu sein. Außerdem hätten wir auch gar nicht die wissenschaftliche Kompetenz gehabt, einzelne Forschungsstränge zu dokumentieren und das Gesamte dann auch entsprechend zu kommentieren. Dann haben wir eben, wie gesagt, uns zusammengesetzt und haben gebrainstormt, verschiedene Begriffskombinationen immer in den Raum geworfen, haben Verbindungen auf Zeichenpapier gemacht, was passt zu was, gäbe es Überschneidungen, was ist redundant und all diese Überlegungen, sodass wir dann eigentlich zu diesen 7 Begriffen kamen, die uns nach wie vor als, wie soll ich sagen, sehr wirkungsvoll und auch sehr gelungen erscheinen, was diese Themen, die damit angesprochen werden, betrifft. Also wir gehen ja sozusagen vom Gesamtbild, das kulturell zeitlich bedingt ist, aus, gehen dann vom Gesamtbild des Körpers zu Körperteilen, zu diesem komplexen Wechselverhältnis von Körper und Geist. Dann schauen wir uns verschiedene historische Entwicklungen an, also Körperwandel, wie ändert sich das Individuum, wie kann man das veranschaulichen aus den Universitätssammlungen, aus den verschiedenen wissenschaftlichen Herangehensweisen heraus oder aus Lehre und Forschung. Dann gibt es eben die sozialen Komponenten. Wie wird Körper kultisch gemacht oder eingesetzt? Wie entstehen Körperkulte? Wie werden sie instrumentalisiert? Wie äußern sie sich in verschiedenen Kulturen? Beispielsweise diese Köpfe aus Alt-Peru oder dem Pazifik, die so deformiert sind, dann Filme aus den 70er Jahren, die auch wieder ein völlig anderes Körperbewusstsein repräsentieren. Und dann gibt es sozusagen diese politischen Aspekte. Da sind wir natürlich auch relativ stark auf die Rassenforschung, die gerade auf dem Schloss Tübingen auch betrieben wurde, bis 1970. Von der DFG gefördert. All diese Dinge erschienen uns dann sozusagen ganz verschiedene grundsätzliche Betrachtungsweisen des Körpers darzustellen. Und dann in der letzten Abteilung sind wir etwas darüber hinausgegangen, indem wir ein Kapitel Fremdkörper genannt haben und dann auch hier sehr unterschiedliche Objekte in den Blick rücken, wie man Fremdkörper wahrnehmen kann, selbst wenn es Dinge sind, die zum eigenen Körper gehören.
Sie haben es vorhin schon mal angeschnitten, Körperpolitik ist eine Abteilung, die ja sehr negativ behaftet ist durch Rassenforschung, die auch hier in Tübingen stattgefunden hat. Was haben Sie da bei Ihren Recherchen alles herausgefunden?
Die Sachen sind ja nicht ganz neu zum Teil. Also es gibt immer wieder Objekte, die man findet, die vielleicht bisher noch nicht publiziert wurden. Wir hätten eine Ausstellung nur zu diesem Thema machen können. Das ist natürlich eine extreme Auswahl, die wir da getroffen haben. In der osteologischen Sammlung der Geowissenschaftlichen Fakultät gibt es tatsächlich, eben wie der Name sagt, eine große Sammlung von Knochen und auch Schädeln und solche Dinge. Und da findet man dann ja auch Relikte von solchen Forschungen, in Anführungszeichen. Dann gibt es natürlich auch Abbildungs- und Schaumaterial für die Lehre, beispielsweise eine große Anzahl von verschiedenen Schaukarten, Schautafeln, verschiedenen rassenkundlichen Schemata mit Zeichnungen von bestimmten Prototypen, in Anführungszeichen, von verschiedenen Rassen. Dann natürlich diese berühmten Arier-Verbots-Stammbaum-Tafeln, beziehungsweise in denen eben dann genau erläutert ist, zu wie viel Prozent man Jude, in Anführungszeichen, sein darf, um einen Arier heiraten zu dürfen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und all diese Dinge. Dann gibt es natürlich eben, wie gesagt, diesen Schädel mit dieser Inschrift Zigeuner, dann so verschiedene andere Forschungskartografierungen. Es gab ein großes Forschungsprojekt für Württemberg, da gibt es eben im Universitätsarchiv auch noch große Karteisammlungen und Glasdias. Mithilfe dieses Forschungsunternehmens sollte an körperlichen Merkmalen der Württemberger definiert werden, wie breit, wie hoch, wie lang ist im Schnitt der Schädel, wie lang darf die Nase und wie groß das Ohr sein, solche Geschichten oder welche Haar- und Augenfarben hat man im Durchschnitt in Württemberg und all diese Dinge. Was für mich auch sehr interessant war, ist tatsächlich auch festgestellt zu haben, dass diese Begrifflichkeit Rasse, Rassenforschung und auch das Faktum Rassenforschung eben 1945 nicht zu Ende war. Wir haben ja auch einen Katalog dazu publiziert und die hat Veronika Lippert vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte auch einen Aufsatz dazu geschrieben, die diesen Aspekt sehr deutlich macht, dass es eben vielleicht, also nicht mal nur der Begriff Rasse verschwunden ist, oft wieder noch weitergeführt, dass dann aber vielleicht nur der Begriff verändert wurde, das Faktum aber blieb und auch wissenschaftspolitisch gefördert wurde noch bis in die 70er Jahre eben.
Warum war das so?
Naja gut, man kann sozusagen immer begründen, wenn man etwas sozusagen mehr oder weniger wissenschaftlich begründet, hat es ja auch einen bestimmten Eigenbedeutung. Es kreiert sich ja auch, es rankt sich ja auch so etwas wie ein Mythos um wissenschaftliche Erkenntnis herum und damit wird das Ganze auch ein bisschen sakrosankt. Also wenn man das wirklich möglichst exakt mit den sogenannten exakten Wissenschaften gut genug begründet, dann hat das Ganze einen auch historischen Kontext überdauernden Wert scheinbar.
Aber da muss es doch auch Leute geben, die dann da wirklich dran glauben, ja? Die glauben dann da wirklich dran und überzeugen auch Fördergeldverteiler.
Zum einen muss man sagen, eine Stunde Null, das ist im Grunde ja auch ein Mythos. Das waren zum Teil auch die gleichen Leute, die weiter geforscht haben. Zum Teil waren das eben Gruppen, die nicht allzu eindeutig für den Nationalsozialismus geforscht haben, die gesagt haben, wir haben für unsere Wissenschaft geforscht und damit war man auch ein bisschen auf der sicheren Seite. Dann kommt auch noch hinzu, dass es sozusagen auch erst ein gewisses politisches Bewusstsein entstehen musste. Das war nicht 1945 sofort da. Also das war ein langer historischer Prozess der Auseinandersetzung.
Besteht die Gefahr heute noch, dass solche Leute immer solche Thesen nochmal und Begründungen und aufkommen könnten?
Selbstverständlich, aber ich glaube, da kommen wir jetzt in Ebenen, wo ich dann auch etwas überfragt bin, aber ich glaube, man muss nur einige politische Nischen schauen, um das zu finden. Das ist, glaube ich, nicht sehr anstrengend.
Haben Sie das Gefühl, die Universität Tübingen hat mit diesem Kapitel, hat sich da gründlich damit auseinandergesetzt und ihre dunkle Vergangenheit aufgearbeitet?
Ich könnte mir vorstellen, dass man dazu auch ein eigenes Thema macht. Vielleicht ganz ähnlich, wie wir das dieses Jahr mit unserem Jahresthema gemacht haben, denn eine Ausstellung ist eben eine Ausstellung und ist sozusagen ein bestimmtes Medium, um Dinge sprechen zu lassen, Objekte in die Perspektive zu stellen. Was so ein Thema unbedingt bräuchte, wäre natürlich das Vergleichbare, was wir auch dieses Jahr zum Körper gemacht haben allgemein, eben ein vorbereitendes Symposium, ein wissenschaftliches Symposium, dann eine Publikation dieses Symposiums. Es muss wissenschaftlich noch detaillierter aufgearbeitet werden, wahrscheinlich auch überregional stärker und kann man auch durchaus mit Perspektive auf die Universität Tübingen machen, wobei ich sagen muss, zum Beispiel die EKW hat das ja ganz ausführlich schon aufgearbeitet und dann könnte man auch im Nachtrag noch einmal sozusagen diese Erkenntnisse noch ein bisschen stärker unter die Menschen bringen, indem man so etwas macht, was wir jetzt auch gerade machen im Wintersemester, eben eine Studium Generale Vorlesungsreihe, die verschiedene Aspekte dieser Fragestellung ins Licht drücken. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man sozusagen diese NS-Forschung oder wie soll ich sagen, von der NS-Rassenpolitik kontaminierte Forschung an der Universität Tübingen ins Licht drückt, noch stärker.
Können Sie da selber auch die Richtung vorgeben oder besser gesagt das auf den Weg bringen oder sind Sie darauf angewiesen, dass da auch andere Leute sich dafür interessieren? Wie viel Freiheit haben Sie da?
Ich habe schon eine relativ große Freiheit. Natürlich hängt das immer, gerade wenn man im Museum ist oder Ausstellungen macht, immer auch von der Objektlage ab. Sie müssen tatsächlich auch genügend Objekte finden, die eine Aussagekraft haben. Ideal wäre natürlich, Objekte zu haben, einzelne individuelle Objekte, die tatsächlich eine individuelle Geschichte auch sozusagen bestimmt herausragenden Protagonisten der Forschung ja gemeinsam haben. Nicht allgemeine Objekte, so saß man im Hörsaal, das sind jetzt Bänke aus dem Hörsaal, das sozusagen, das würde sich ein bisschen weit davon entfernen. Aber das ist, wie gesagt, das wäre eine eigene Recherchearbeit, ein eigenes Thema. Vielleicht würde man auch feststellen, dass einiges tatsächlich schon sehr gut aufgearbeitet ist. Aber die Fächer sind ja sehr heterogen und sind wahrscheinlich auch sehr heterogen mit ihrer Geschichte umgegangen.
Gibt es ein Lieblingsobjekt?
Ich glaube, ich habe das am Anfang, als eingespielt wurde, dass wir durch die Ausstellung gegangen sind, ist es schon angesprochen worden. Einerseits diese eiserne Lunge ist natürlich ein schöner Brummer am Ende der Ausstellung, eben wegen dieser Ambivalenz, Sarg, ähnliche Anmutung und trotzdem lebensrettend. Und dann das andere eben diese Fremdkörpersammlung, die so unglaublich schön ist mit diesen netten Döschen, mit diesen Bordüren, wo man denkt, da sind jetzt Pailletten drin oder Glasperlen oder so etwas. Das, also immer diese Mehrschichtigkeit, diese Ambivalenz von Objekten, das ist das, was mich schon sehr auch angesprochen hat.
Eine Abteilung heißt Körperkult. Kult kommt ja auch von Kultur vielleicht. Was hat Sie da geleitet?
Im Prinzip geht es in dieser Abteilung ähnlich wie in der Körperpolitik-Abteilung um die gesellschaftliche Relevanz von Körpern und von Körperbetrachtung und von den Konstruktionen von Körperbildern, die wir uns machen, einmal individuell und natürlich vor allen Dingen sozial in der Gesellschaft und dann auch politisch instrumentiert. So, und um das Ganze in einer Bandbreite auch zu repräsentieren, haben wir völlig unterschiedliche Aspekte gewählt. Einmal haben wir Grafiken aus der grafischen Sammlung. Wir haben Rembrandt, Marcantonio Raimondi, Stiche, das Urteil des Paris beispielsweise. Hier geht es darum, dass der männlich dominierte Blick entscheidet, welche der drei Göttinnen bei Paris eben die schönste ist. Das ist schon sozusagen eine gesellschaftliche Konstruktion. Das kombinieren wir mit einer ganzen Reihe von Zeitschriften, eben aus 60er oder 70er Jahre, wie Quick oder Stern oder Twen, wie das ist, glaube ich, schon mal erwähnt worden, um quasi diese Veränderlichkeit, die gesellschaftliche Relevanz und Veränderlichkeit der gesellschaftlichen Relevanz von Körperbildern auch zu zeigen oder wie Körperlichkeit ins Zentrum des Interesses rücken kann, also zum Kult oder zum kultischen Objekt werden kann. Dann haben wir einen Film Montana Sacra, auch ein Filmplakat mit Aushängebildern von der empirischen Kulturwissenschaft. Das ist auch ein Film aus den frühen 70er Jahren, der völlig provokativ mit Körperlichkeit umgeht, der sozusagen, da geht es um einen Dieb, der an von der Physiognomie, von seiner Auftreten und der Körperlichkeit an Jesus erinnert und sozusagen das Ganze extrem konterkariert und dabei natürlich auch relativ, wie soll ich sagen, freizügig mit in dem Film Körperlichkeit umgegangen wird und dieser Einsatz von Körper als überhöhten Moment in verschiedenen historisch bedingten Perspektiven, das war das Zentrum dieser Abteilung. Ich finde es vielleicht ganz grundsätzlich interessant, als wir diese Umfrage gehört haben zu diesem Titel der Ausstellung, wie stark die Aspekte von Eros und Ekel in die Wahrnehmung rücken. Das war uns von Anfang an schon ein bisschen bewusst, dass das sein könnte. Und deshalb haben wir auch ganz bewusst die zwei rationale Begriffe davor geschaltet, nämlich Körperwissen und einfach den Aspekt der Erkenntnis, wie er an der Universität versucht wird zu verfolgen in den verschiedenen Forschungsrichtungen, in den verschiedenen Instituten und Fakultäten. Diese Erkenntnis eben zwischen diese beiden Pole, Eros und Ekel, einzubinden, weil eben die Betrachtungsweisen so weit ausfächern, gerade auch an der Universität mit den verschiedenen Fächern. Und das Interessante an dieser Geschichte ist nun, wie sehr offensichtlich jetzt bei diesem Ausstellungstitel dieser rationale Aspekt der Erkenntnis wie er sich in verschiedenen Objekten, Forschungs-, Wissenschafts- und lehrgeschichtlichen Objekten an der Universität spiegelt, offensichtlich ausgeblendet wird und wie das Interesse der Menschen sich auf den Aspekt des Eros konzentriert. Das finde ich sehr, sehr interessant. Das zeigt uns nämlich auch, dass jeder Besucher der Ausstellung, jeder Leser des Katalogs oder auch jeder Forscher der Universität eben nicht rein rational gesteuert ist, sondern er ist immer auch, und das ist ja gut so, er ist immer nicht nur Forscher, sondern auch Mensch. Und der Körper ist eben auch an der Universität nicht nur Objekt und Erkenntnisziel der Forschung und der Weltbetrachtung und der Lehre, sondern er ist immer auch Ausgangspunkt unserer Weltbetrachtung. Das heißt, wir sind auch immer stark körperbehaftet. So, wir können uns quasi, wir können versuchen, uns rational von unserem Körper zu entfernen, wenn wir ein wissenschaftliches Erkenntnisinteresse haben oder uns überlegen, was könnte jetzt in dieser Ausstellung sein. Aber es ist dieser Reflex auf Eros oder Ekel abzuheben, auch in der Betrachtung des Titels, das finde ich doch ganz spannend und das belegt im Grunde auch die Relevanz dieses Themas. Denn ich wollte im Grunde kein, soll ich sagen, wissenschaftsgeschichtliches Thema, das religiös verkopft daherkommt, sondern ich hätte schon gerne auch gehabt, dass Leute eben, die Frau und der Mann von der Straße sagen, aha, das ist vielleicht ganz interessant. Da gibt es Objekte, die auch eine gewisse Schauqualität haben, nicht nur reine Erkenntnisinteresse an bestimmten Objekten von Instituten, sondern tatsächlich, es gibt mir auch was, ich kann eben auch was sehen. Im wahrsten Sinn des Wortes. Dafür ist es ja auch eine Ausstellung, es ist eben ein anderes Medium als eine wissenschaftliche Publikation.
Es gibt viel zu sehen in der Ausstellung Erkenntnis zwischen Eros und Ekel. Sie können vielleicht noch mal sagen, wo genau, wann genau, vielleicht wird sie ja verlängert, das, weil sie so erfolgreich läuft, oder warum würden Sie jetzt verlängern?
Ich könnte mir vorstellen, dass wir es verlängern, das haben wir noch nicht entschieden.